Ja, guten Morgen. Schön, müssen wir jetzt gleich nicht putzen. He? Aber wir können das natürlich alle nachholen, weil der Putztag kommt gleich. Gehören dir dann in die Informationen. Wie schon gehört, wir sind heute in der letzten Teil von der Predigt oder von der Serie 42 Tage Leben für meine Freunde. Nächsten Sonntag werden wir einen Zeugnisgottesdienst machen. Also dann möchten wir ein bisschen hören von euch, was hat das mit euch gemacht, was hast du auch erlebt mit Gott in dieser Zeit. Und ich bin so sehr gespannt auf den Gottesdienst, ein bisschen zu hören, was uns bewegt hat. Jetzt in diesen, was ist es, 6 Wochen etwa. Das Thema von heute Morgen heisst: Lad ein, wie du zum Türöffner kannst werden. Und ich möchte als erstes unser geistliches Prinzip nachbringen. Und das Prinzip heisst folgendermaßen: Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Im Reich von Gott wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Ich merke immer wieder, wie Christen vielleicht zum Glauben kommen, leidenschaftlich sind mit Gott unterwegs und dann vielleicht das Leben als Christ so ein bisschen zu einem Krampf wird. Oder zu etwas an, dass man das Gefühl hat, man muss wie Gott beeindrucken. Man muss etwas tun für Gott. Und wenn sich das Leben als Christ in so eine Richtung entwickelt, dann glaube ich, hat man das Prinzip nicht verstanden. Ich würde mal behaupten, immer dann, wenn Evangelisation zum Druck wird, dann hat man das Prinzip nicht verstanden oder man hat es einfach nicht gelebt. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor wir Essen verteilen. Und das ist nicht nur dann, wenn wir eben gerade Jesus kennenlernen, vielleicht als erstes mal so die erste Liebe in sich hat, sondern das soll zu einem Lebensstil werden von mir, jeden Tag, immer wieder. Ich darf mich immer wieder zuerst von Jesus beschenken lassen. Ich darf immer wieder zuerst ihn geniessen, mich von ihm füllen lassen, in seine Gegenwart kommen und mich beschenken lassen. Und es gibt eine spannende Geschichte so ein bisschen zu diesem Thema im Alten Testament. Und die wollen wir jetzt miteinander zusammen anschauen. Ihr findet die Geschichte im Könige, 2. Könige 6. Ab Vers 24, und ich fasse die ein bisschen zusammen, weil es eine längere Geschichte ist. So Geschichten im Alten Testament, vielleicht noch voraus. Das Alte Testament ist manchmal so ein bisschen wie ein Bilderbuch für Prinzipien vom Neuen Testament, wo Sachen aus dem Neuen Testament wie veranschaulicht oder eine Illustration ist. Und diese Geschichte ist auch so eine Geschichte. Die Stadt Samarien ist umlagert von Feinden. Und die Feinde, die machen eigentlich jedes Lager direkt von dieser Stadt. Sie umrunden die Stadt und sie wollen die Stadt aushungern. Das ist nicht eine unbekannte Kampftaktik. Wir warten einfach gemütlich von dieser Stadt. Man isst und feiert, man greift sie nicht an und denkt dann, ja, irgendwann werden die ja wieder rauskommen müssen, weil ewig lebst du ja nicht in so einer Stadt. Und das ist etwas, was, glaube ich, der Teufel manchmal mit uns auch macht, im geistlichen Sinn. Die Stadt ist also seit Wochen belagert und sie haben nichts mehr zu essen. Das Essen geht aus. Es ist nichts mehr rum. Und es ist grausam, was in dieser Stadt alles so passiert. Ich werde nicht alles erzählen. Aber so Mösterli wie zum Beispiel, sie haben Taubenmist gegessen. Sie haben den Taubenmist sogar für Silberstück verkauft. Also das war wirklich eine prekäre Lage. Man hat Eselsköpfe gegessen, also furchtbare Sachen. Das ist der eine Schauplatz. Und dann gibt es noch einen Nebenschauplatz in dieser Stadt. Und das ist so ein bisschen, ja, gerade am Rand von der Stadt, vielleicht noch ein bisschen drin anscheinend. Und dort war ein Haus mit den Aussetzungen. Man würde sagen, oder im Altertum hat man dem Siechenhaus gesagt. Also in Basel zum Beispiel, da gibt es St. Jakob, ich weiß nicht, wer das kennt. Das Jockeli-Stadion, das sollte man eigentlich kennen, ja? Gut, Fußballer. Gerade nebenan hat es so alte Gebäude, St. Jakob, Chileli. Und dort war das Siechenhaus, also das steht zumal nicht in der Stadt, sondern voraus, wo man Aussätzige oder Leute, die krank sind oder ansteckende Krankheiten hatten oder wer, was auch immer, die hat man dort reingesteckt. Und wir haben dann hin und wieder Essen gebracht und immer mehr dann, hat man dann auch besser zu ihnen geschaut. Und das war dort eigentlich auch so, die Aussetzungen waren also vor dieser Stadt oder am Stadtrand. Und wenn es der Stadt schlecht geht, ja, dann geht es den Aussetzungen erst recht schlecht, weil sie haben eigentlich von dem gelebt, was noch übrig bleibt in der Stadt. Sie haben einem sicheren Tod in die Augen geschaut. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage von dieser Geschichte. Und wenn wir uns jetzt in die Lage von diesen Aussetzungen versetzen, du sitzt da, du hast keine Kraft mehr. Du hast nichts mehr zu essen, wahrscheinlich schon lange nichts mehr gegessen oder wenig. Du bist krank. Du liegst nur noch herum. Die Versorger, die Stadt, hat auch nichts zu essen, ist am ausgehungert. Draussen sind die Feinde, die dich erwarten. Also da ist keine Perspektive mehr. Die einzige Perspektive ist eigentlich noch der Tod. Und das ist ihre Ausgangssituation. Aber jetzt hat einer von den Aussätzigen eine glorreiche Idee. Und sagt, hey Jungs, wir sterben so oder so. Also, zu verlieren haben wir nicht. Wieso gehen wir eigentlich nicht in das feindliche Lager? Und schauen mal, was passiert. Ja, wenn die merken, dass wir Aussätzig sind und so, vielleicht säckeln die davon. Wäre eine Möglichkeit. Und sie machen sich auf, gehen in das feindliche Lager. Und was sie dort antreffen, das übersteigt ihre Vorstellungskraft. Das Lager ist leer. Alle Feinde sind weg, verstorben. Und nicht einfach, sie haben zusammengeräumt und zusammengepackt, das Bündel genommen und sind gegangen. Die haben alles stehen und liegen lassen und sind weg gewesen. Das hat irgendwie müssen fluchtartig anscheinend passieren. Und das bedeutet für sie, der Tisch ist steckt. Da hat es zu essen in Hülle und Fülle. Da sind Schätze rum, da hat es Tier, Esel, Ross, Gold und vor allem eben Essen und Trinken. Und was machen die vier? Als nun die vier Aussätzigen ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt, und stillten ihren Durst. Sie machen also das, was das Normalste ist eigentlich in diesem Moment. Sie gehen rein und jetzt, endlich können wir wieder essen. Wir haben ja letzte Woche die Fastenwoche gehabt und haben am Freitag aufgehört mit Fasten. Und ich sage euch, so, es ist nicht immer lustig, so eine Fastenwoche. Es hat so ein bisschen Auf und Abs drin, aber am Freitag, wo wir haben die Fastenbrechen gemacht, wenn du das erste Mal wieder so ein Stückchen Brot im Maul hast, und eine feine Suppe ist, das ist fest, das ist etwas so Feines, das genießt man so extrem. Und ich denke, ihnen ist es da gleich gegangen, wenn nachher voll, klar, ich weiß nicht, wie sie, viele haben sie mal nicht mögen essen, wenn du lange nichts gegessen hast. Aber das ist das grösste Fest, das du kannst erleben kannst. Jetzt kannst du endlich wieder essen und satt werden, bis du genug hast. Und sie genießen das. Und sie essen sich satt, was sie können. Und dann lesen wir, dann rafften sie alles Silber, Gold und Kleider zusammen. Also, wo sie mal satt waren, jo, jetzt müssen wir schauen, was machen mit diesen Wertsachen. Das ist immer schlecht, wenn die rumliegen. Also, wir nehmen es mal zusammen. Und als Aussätzige, du weißt nicht, kommen die Feinde wieder, oder du weißt auch nicht, was läuft in der Stadt. Komm, wir gehen es mal sicherheitshalber irgendwo vergraben. Das war ihr Safe gewesen. Und eigentlich geistlich auch können wir das für uns annehmen. Bei Gott haben wir so einen Reichtum, so einen Schatz, in seinem Wort, seine Bibel, da ist so viel drin. Wir dürfen zusammenraffen, wir dürfen das mitnehmen und in unserem Herz vergraben, setzen lassen. Was sie finden konnten, versteckten die Schätze, das habe ich schon erzählt, außerhalb des Lagers. Und nachher schnell eilten sie zurück, Sie gingen in das nächste Zelt, nahmen mit, was sie an Kostbaren finden konnten, um es ins Versteck zu bringen. Sie nehmen also alles mit, was sie können. Wieso? Sie haben Hunger. Weil sie ohne Nahrung verhungert werden. Und jetzt nehmen sie mal so viel mit, in ihre Höhle oder wo immer sie sind, um ein bisschen Food bunkern, oder? Und ein bisschen Lager anlegen mal, was natürlich eine ideale Voraussetzung ist. So. Sie machen das einzig Richtige. Sie versorgen sich. Sie schauen, dass es ihnen gut geht. Sie nähren sich selber zuerst. Und ich möchte dich fragen, wie geht es da drin? Wie geht es dir da drin? In deinem Alltag, wie geht es dir drin, dich selber zu nähren, so dass du geistlich satt bist? Dass deine Bedürfnisse gestillt sind? Dass du inneren Frieden, innere Ruhe, innere Kraft hast und aus dem heraus kannst leben und wirken, schaffen und sein. Und mit dem Nähren meine ich eigentlich nicht einfach nur den Gottesdienst oder stille Zeit machen, weil man sie macht. Ich meine die Zeit, und das kann der Gottesdienst sein und das kann die stille Zeit sein, wo wir einfach in Gemeinschaft mit Jesus zusammen sind. Wo wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Wo wir sagen, Jesus, du siehst meine Seele, sie ist hungrig, sie ist durstig. Ich brauche deine Nahrung. Ich brauche deinen Trank. Jesus, du siehst meine Bedürfnisse oder du siehst meine Not. Du siehst, wo ich stolpere oder was ich nicht schaffe. Du siehst meine Tief oder hoch, du siehst meine Frustrationen. Komm da rein, nähr du meine Seele, nähr du mein Herz. Und nicht etwas, das irgendwie organisiert ist und mir geht, weil mir geht. Sondern etwas, wo du Zeit und Gemeinschaft mit Jesus hast. Und das kann viel Verschiedenes sein. Ein Moment, wo du sagst, Jesus, da bin ich. Jesus, brauchst du mich? Jesus, was hast du für mich? Im Reich von Gott wird zuerst gegessen. Und vielleicht fragst du dich, was hat das damit zu tun, Türöffner zu sein? Was hat das zu tun mit unserem Leben? Gibt es einen Link? Die Geschichte ist noch nicht fertig, wir gehen weiter. Dann sagen die vier Aussetzungen, oder vielleicht einer davon, eigentlich ist nicht recht, was wir hier machen. Heute ist ja ein Freudentag. Also jetzt haben wir das ganze Buffet von A bis Z vor uns. Und wir haben uns das Bauch vollgeschlagen und das war gut gewesen. Aber wisst ihr was? Es ist nicht recht, dass wir das einfach für uns behalten. Wenn wir unsere Entdeckung, das was wir jetzt gesehen haben und geschmeckt haben, erst morgen melden, werden wir ja vielleicht bestraft von der Stadt. Kommt, wir gehen zurück zum Königspalast und gehen alles erzählen. Es ist so eine Freudebotschaft. Und sie genießen sie zuerst und das ist gut und recht. Aber es ist nicht recht, wenn sie es dann nur für sich behalten. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für uns Christen heute. Weil ich glaube, es gibt viele Christen, die essen sich geistlich satt und die sind gesättigt und die haben genug gegessen. Die Bäuche sind voll. Und es geht gleich nur um mich. Und ich bleibe immer noch bei dem Punkt, dass ich esse. Und wo kommt es denn zum Moment, wo ich sage, es ist nicht recht, dass ich die gute Nachricht einfach für mich behalte? Ich habe diese Woche gerade eine spannende Studie gelesen. Das kommt von Amerika, ich weiß nicht, ob es hier genau gleich ist, ich vermute mal ähnlich. Dass 47% der Millennials, die sagen, dass es falsch ist, mit Andersgläubigen über den eigenen Glauben zu reden. Bei den Gen X sind es noch 27% und Boomers, Senioren 20%. Aber von den Befragten haben 94% haben gesagt, dass Jesus eigentlich das Beste ist, was sie erlebt haben. Dass das Beste ist in ihrem Leben. Dass das ein riesen Segen ist, ein riesen Geschenk. Und gleich sagen dann von den Millennials 47%, ist aber nicht etwas zum Weitergeben und Teilen. Und wieso? Weil sie das Gefühl haben, wenn ich das mache, tue ich den anderen kritisieren. Oder wenn der andere das macht, fühle ich mich kritisiert. Und ich glaube, das kommt vielleicht zum Teil von dem her auch auf die Art und Weise, wie man vielleicht manchmal so Sachen weitergibt, den Glauben weitergibt. Aber grundsätzlich glaube ich, es ist nicht recht. Wenn wir einfach essen, essen und satt sind, und da gibt es eine Stadt, die hungert, da gibt es eine Stadt, die verhungert. Wir haben eine gute Botschaft. Und ich hoffe, wir behalten sie nicht für uns. Es ist nicht recht, was wir hier machen, sagen sie. Weil heute ist ein Freudentag. Und es ist so cool, dass es die Geschichte gibt im Alten Testament, weil ich finde, es ist so eine gute Illustration. Wir haben so eine gute Nachricht. Entschuldigung. Wir haben so einen fantastischen Gott, den wir dürfen mit ihm das Leben teilen. Gemeinschaft haben. Wir haben so eine geniale Nachricht. Eine gute Nachricht für die Leute in der Stadt. Und die Frage ist schon immer wieder, oder ich muss mich immer wieder fragen, was mache ich mit dieser Nachricht? Und ich muss mir auch überlegen, was habe ich denn für eine Botschaft auch zum Weitergeben? Und ich glaube eben, wenn ich nicht gegessen habe, dann kann ich auch nicht weitergeben. Dann habe ich auch nicht eine Botschaft zum Weitergeben. Dann weiß ich nicht, was ich erzählen soll. Was hast du für eine Botschaft? Und ich glaube, das, was du selber erlebt hast, dort, wo du genährt worden bist, dort hast du etwas weiterzugeben von dem Segen, das du bekommen hast. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, zuallererst, wird einfach satt bei Gott in der Gemeinschaft mit Jesus. Wird satt, geh dort an. Er hat so viel für dich bereit. Jesus hat gesagt, Johannes, ich bin das Brot vom Leben. Ich bin das Brot vom Leben. Und wer zu mir kommt, der wird nicht mehr Hunger haben. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben. Wenn du zu Jesus kommst, in seine Gegenwart kommst, dann wird dich Durst gestillt. Und das ist eine Botschaft, die wir weitergeben können und teilen. Du musst die Durst nicht mehr irgendwo in der Karriere stillen, in deinem Aussehen stillen. Der Joni und ich haben das Geschenk gehabt, gestern dürfen so einen Holzmotorsage-Bildhauer-Schnitzer-Kurs so etwas zu machen. Da haben wir den Tag lang so ein bisschen an einem Holzstück herumgeschafft. Und in der Pause haben wir dann länger gerade über das geredet, wie viele Leute ihr Aussehen investieren, sehr viel Geld und operieren und machen und sind dann gleich nicht zufrieden. Man sagt, sie suchen nach Annahme wahrscheinlich, oder? Dass sie geliebt werden, so wie sie sind. Und weil sie wahrscheinlich sich selber nicht wirklich annehmen können, basteln sie ihrem Körper herum in der Hoffnung, es wird immer besser und dass dann die Leute kommen und sie gern haben. Aber Jesus hat sie gern, ohne Schönheits-OP. Jesus hat dich gern, so wie du bist. Jesus liebt jeden Mensch, weil er jeden Mensch geschaffen hat. Und er hat keinen größeren Wunsch, dass er in Gemeinschaft mit dir, mit den Menschen leben kann. Das ist sein grösster Wunsch. In Johannes 4,14 lesen wir: Wer aber von dem Wasser trinkt, welches ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zur Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Ich finde den Satz so schön am Schluss. Das Wasser wird ihm zur Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. sondern ein Überfliessen ins ewige Leben. Wir werden von Gottes Lebenswasser, da werden wir gefüllt. Das sättigt unsere Seele, das sättigt uns Tür und Tür, das löscht unseren Durst. Das ist er selber, unser Geist, der unserem Leben uns satt macht. Der Heilige Geist, der uns lebt, der in uns wirkt, der uns führt und leitet. Und er hilft uns dann auch Zeugen sein. Dann müssen wir nicht einen Krampf anlegen. Dann müssen wir nicht Druck ausüben. Dann sprudelt es. Und dann merken wir auch, wenn es dran ist zum Schwätzen, wenn es dran ist zum Schweigen und wenn es dran ist zum Handeln. Weil ich glaube, das ist nicht immer gleich. Es ist nicht immer dran zum Reden. Aber es ist nicht recht, dass wir es einfach, der Reichtum, die Fülle, die wir haben, einfach für uns behalten. Wieso sollen wir denn überhaupt Leute einladen? Es ist ganz einfach, weil wir einfach die beste Botschaft haben. Wir haben eine fantastische Botschaft, das Evangelium. Und wenn wir das selber gegessen haben, selber genährt sind, dann dürfen wir den anderen teilen von dem und weiterverzählen. Was bedeutet denn einladen? Das ist vielleicht auch so ein weiter Begriff. Wir haben Gottesdienste, wir haben super Kinderprogramme, wir geben uns Mühe und versuchen das zu machen, dass man eben auch Leute mitnehmen kann. Und das ist sicher wichtig und gut. Aber wisst ihr was? Es geht nicht primär um Gottesdienste, sondern es geht um die Botschaft, dass die Menschen die Botschaft hören. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass das natürlich auch in unseren Gottesdiensten, im Kinderprogramm, im Teenie-Programm, dass das dort passiert und dass wir Leute dort rein mitnehmen können. Aber es gibt hunderte oder tausende andere Möglichkeiten, das genau so zu machen. Weil wir so eine gute Botschaft haben und weil das in dir lebt. Und die Frage ist vielleicht, wer? Wer soll ich denn einladen? Wer ist denn der, den ich einladen soll? Da gibt es auch eine spannende Geschichte, die ich aber nicht näher darauf eingehe, aber ganz kurz, im Neuen Testament, in Lukas 14. Da ist ein Mann, der ein Fest macht. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Und er schreibt seine Freunde an. Alle Kollegen und lässt eine Einladung raus, schön gedruckt, schäbischig. Und die kommen nicht, weil sie haben alle viel zu tun. Der eine muss, ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, arbeiten, vielleicht heiraten und was man alles so machen kann. Sie sind verplant, sie haben keine Zeit. Und er ist traurig und wütig. Und dann sagt er seinen Dienern, geht raus. Holt mir alle Bettler, alle Armen, alle, die rumstehen, und bringen sie rein an mein Fest. Und die gehen und bringen rein, es hat aber immer noch Platz. Und dann sagen sie, gehen eben raus bis an die Hecke, an die Landstrasse, wo ihr auch jemanden findet, nehmt ihn mit an mein Fest. Und ich glaube, uns geht es vielleicht manchmal auch so, dass vielleicht die, die uns am nächsten sind, vielleicht nicht immer die sind, die gerade am offensten sind für das, was wir möchten teilen. Oder sie wissen es schon. Und ich möchte dich fragen, trotzdem, was wirst du tun mit dieser Botschaft? Willst du das Gute, das Gott dir gibt, für dich behalten? Oder willst du rausgehen? So wie die Aussetzungen. Geh und andere einladen. Und was noch spannend ist bei den Aussetzungen, wo sie zurück in die Stadt gekommen sind, keine Sau hat ihnen geglaubt. Dann dachte ich, natürlich sind die anderen gegangen, die Feinde draußen. So ein Witz, das ist eine List. Wenn wir rauskommen, kommen sie und dann ist die Sache erledigt. Und sie haben dann riesen Überzeugungsarbeit müssen leisten, dass überhaupt sie mal einen Botschafter mit einem der letzten Röstchen, die sie noch hatten, so ein Klappergestell rausgeht und schaut, was läuft da draußen? Hat es dort noch Feinde oder sind die weg? Und das ist vielleicht manchmal los, wie die Aussetzung. Man glaubt ihnen nicht einmal. Aber die vier, sie haben nicht gelassen. Wieso? Weil sie gewusst haben, das Lager ist leer und dort gibt es zu essen. Und natürlich hätten sie gesagt, ja gut, wir können in der Stadt bleiben, wir gehen wieder zurück, machen es gut. Aber sie haben nicht nachgelassen. Und sie haben durch ihr Verhalten der Stadt das Leben gerettet. Und wenn du denkst, dass du nicht weißt, was du sollst sagen, dass dir vielleicht die Worte fehlen oder was du sollst tun, dann mach dir nicht so viel Sorgen um das. Sondern loslo werden, weil Gott ist bei dir, der Geist ist mit dir und das wird schon gut kommen. Da habe ich keine Angst. Und sonst, wenn du gerne wissen willst, wie man das Evangelium vielleicht auch gut erklärt, nächsten Mittwoch im Bibelsein werden wir das um 7:30 zusammen mal ein bisschen anschauen, ein, zwei Modelle, wie man das auch machen könnte. Du bist herzlich eingeladen. Und wir haben so eine wunderbare Botschaft. Und ich glaube, wenn wir voll werden, wenn unser Herz, wenn wir gegessen sind und satt sind, dann kann das zu einem Türöffner werden. Und wie wir vorher gehört haben beim Lobpreis auch, eben, es ist manchmal nicht immer alles perfekt, vielleicht hier auch, es hat Knorriges drin, oder? In so einem Herz von uns. Aber es hat auch viel Schönes. Und ich glaube, das ist auch in deinem Leben so. Und du kannst zu einem Türöffner werden mit dem Schönen. Und mit dem Knorrigen, weil das zum Leben gehört. Und jedem anderen geht es ja auch so. Und dass wir das Schöne, was wir haben in uns, das, was wir bekommen haben, das, was wir satt sind worden, das, was sich einfach gesetzt hat aus dieser Beziehung mit Gott, dass das das ist, was ich glaube, zum Segen wird für andere Menschen um uns herum. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir einfach danken, für, dass wir dich dürfen kennen als erstes. Danke für den Reichtum, den wir haben in dir. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Was für ein Privileg, dürfen mit dir unterwegs sein, dürfen deine Kinder sein. Und du siehst, dass es manchmal schwerfällt, vielleicht aufzustehen vom Tisch, wo wir am Essen sind, und rauszugehen und zu teilen. Und Jesus, ich bitte Gott für die, wo das jetzt der Fall ist, Herr, dass du da neue Mut schenkst. Dass du neue Kraft schenkst. Dass da gerade heute wir einfach dürfen gestärkt werden und motiviert werden und sagen, mal, wir machen es, weil wir so beschenkt sind von dir. Und wir machen es aus Liebe zu denen, die am Verhungern sind. Ich bitte, dass du uns hilfst, dass du uns Ideen und Mut schenkst, dass du uns die richtigen Worte schenkst. Ich bitte aber auch, dort, wo wir eher am Hungern sind selber, Jesus, dass du uns immer wieder an den Tisch führst und dass wir dort dürfen essen, trinken und satt werden. Dass wir dürfen schmecken und sehen, wie herrlich du bist. Dass wir dürfen unsere Seelen und Herzen füllen lassen, Herr. Damit wir ein reichhaltiges Päckchen dabei haben, um zu teilen mit den Menschen, die wir unterwegs sind oder wo du uns einfach in den Weg stellst. Lass uns Zeugen sein. Lass uns Türöffner sein. Mit all dem Reichtum, das du hast. Wo du unser Leben hineingelegt hast. Jesus, du siehst all die Personen, die in unserem Umfeld sind und leben. Du siehst vielleicht auch Leute hier, die noch nie an deinen Tisch sind gekommen. Die noch nie ganz persönlich mit dir Gemeinschaft gehabt haben. Und ich bitte auch hier, Jesus, dass du die Menschen in deine Gegenwart ziehst. Und dass du uns den Mut schenkst, einfach von deinem Reichtum zu erzählen. Und schenk, Jesus, dass die Menschen einfach ihre Herzen dir auftun. Ich möchte auch für die Stadt hier, Aarau, und für die Region bitten, für die Menschen, die wir als Kirche in Berührung sind und mitten unterwegs sind, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass Menschen Herzen öffnen dir gegenüber. Und dass wir einfach staunen dürfen, was du tust. Dir gehört alle Ehre. Amen.